Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es einen besonderen Waldspaziergang, nämlich in Berlin zu Trümmerbergen, auf denen wieder Wald wächst. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier so ganz genau bin. Drachenberg, Teufelsberg, das können mir vielleicht meine beiden Gäste näher erläutern. Heute mit dabei Nikolaus Blome. Er ist Journalist, Bestseller-Autor, Falsche Wahrheiten heißt das neueste Buch, wenn wir vielleicht gleich mal einklinken. Da geht es nämlich auch um falsche Wahrheiten zum Klimaschutz. Hätte ich noch ein paar Fragen. Und ist Leiter Politikressort bei RTL und Spiegelkolumnist und so weiter und so fort. Und Jakob Augstein, die beiden betteln sich ja immer ganz gerne in verschiedensten Formaten, zum Beispiel auch in einem eigenen Podcast, können wir nachher auch nochmal kurz drauf eingehen. Und ist natürlich auch Journalist, Autor, was machst du noch alles, Jakob?
Schriftsteller.
Habe ich gerade erwähnt.
Schriftsteller.
Schriftsteller, wie heißt denn dein letztes Buch?
Die Farbe des Feuers, das ist ein literarischer Roman. Ich bin jetzt Romancier, ich bin kein Schriftsteller.
Ja, das ist hinter mir.
Ich bin kein Journalist mehr, das liegt hinter mir. Ah. Nein, aber wir machen jetzt Späßchen. Pass auf, wir sind hier am Fuß des Teufelsberges.
Ja.
Und Sie dürfen den Kollegen Blome niemals fragen nach Sachen, die sich außerhalb von so Büros befinden. Da kennt er sich überhaupt nicht aus. Er hat nämlich jetzt hier zwar seine Barbour-Jacke an, aber draußen ist der Kollege Blome völlig verloren.
Vollkommen. Das stimmt gar nicht.
Schön, dass du uns empfängst, lieber Peter.
Ja.
Aber das stimmt gar nicht. Ich kenne mich blendend aus. Ich kann Bäume voneinander unterscheiden, den einen von dem anderen.
Sollen wir tatsächlich mal mit diesem hier anfangen?
Das ist aber gar kein Baum.
Das ist doch der hier. Also hier steht so ein 6 cm Bäumchen. Und da gibt es einen kleinen Trick, wenn man nicht weiß, was es ist. Also zumindest, wie man sich dem nähern könnte. Man guckt mal auf dem Boden, was da für Blätter liegen. Ich weiß nicht, ob die was sagen. Also ich vermute mal, dass dieses hier zu diesem Baum gehört. Nee, das ist es nicht. Warte mal.
Der Schüler Jakob schnippt mit den Fingern und will es sagen. Ist doch ganz klar.
Die sind tatsächlich schon überwiegend vergammelt, die Blätter. Also was ich hier gefunden habe, das gehört gar nicht dazu. Also ich kann da mal raushelfen. Das ist ein Spitzahorn. Was hier auf dem Boden liegen, sehen übrigens.
Ahorn.
Nee, was hier so aussieht wie Ahorn, das ist Roteiche. Das pflanzen viele Förster und Försterinnen im Wald, weil sie es cool finden. Das Bodenleben mag das aber gar nicht. Und das sieht man auch, die werden nicht richtig abgebaut. Die fressen nicht gern. Aber gut.
Also die Blätter verfallen nicht.
So viel zum Thema Waldtesten. Ich habe ganz vergessen, ich frage ja, habe ich schon ein paar Mal vergessen jetzt, bei den letzten Folgen, immer gerne nach dem schönsten Walderlebnis. So, ich glaube, wir laufen hier rechts. Es ist wirklich total ruhig. Wir sind wirklich mitten im Grün und das ist von, ich glaube, mit der S-Bahn bin ich 17 Minuten gefahren und nochmal 17 Minuten gelaufen.
Berlin hat unheimlich viele Bäume.
Ja.
Pro Einwohner, glaube ich, eine der baumreichsten Städte in Deutschland, wenn nicht überhaupt die baumreichste Stadt. Das Problem ist bloß, sie sind alle sehr, sehr stark konzentriert, nämlich in den Waldgebieten und dafür sozusagen im Asphaltdschungel dann sehr wenig Bäume und im Wald sehr viele.
Ja, das ist aber nicht so überraschend, dass Bäume überwiegend in Waldgebieten stehen.
Ja, aber es zeigt, dass Durchschnittswerte einem immer nicht so.
Bin ich auch gerade drüber gestolpert. Also, Jakob, dein schönstes Walderlebnis bisher ever.
Ja, ich komme ja eher von der Küste, da von Hamburg weg. Ich weiß nicht, ich habe mit dem Wald gar nicht so eine enge Beziehung, ehrlich gesagt. Um das jetzt gleich mal hier klarzustellen. Wir haben ja sehr, sehr schöne Parks in Hamburg.
Ja.
Und da war das Spazierengehen früher immer sehr schön. Jenisch Park, ja. Hirschpark und so.
Blankenese bei denen.
Wie so die Wiese praktisch. Und dann die freistehende Eiche, 300 Jahre alt. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Mit Wald habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu tun gehabt. Darf ich das sagen?
Ja, der englische Landschaftspark.
Ja, der englische Landschaftspark.
Mit einer Tasse Tee in der Hand.
Kein schönstes Walderlebnis, das habe ich auch noch nie gehabt. Interessant. Wenn wir gleich mal im weiteren Verlauf versuchen herauszufinden, woran das
ist. Aber erst ist der Kollege Blome dran.
Ja, genau.
Treppe aber rauf das hier, hier. Das schaffen Sie. Sie
aber das
Sie,
ist hier geht übrigens jetzt einen Hang rauf. Also wenn hier gleich oder? Zwei Herren ins Schnaufen kommen, liegt Sie das
rauchen,
daran,
er raucht
dass
ich
zu
so
viel am Schreibtisch sitze.
Aber ja, das ist Nikolaus, hier ein Schuttberg,
was ist dein schönstes Walderlebnis oder hast du auch keins?
Doch. Ich bin, wie soll man sagen, 50 Meter vom Waldrand entfernt groß geworden.
Ach, was? Ach, stimmt, habe ich gelesen. Gar nicht so weit von mir. Ich bin nämlich in Bonn geboren.
Achso, nein, ich bin in der Nähe von, ja, in der Nähe von Bonn geboren, gerade schon auf der anderen Landesseite in Rheinland-Pfalz. In Oberwinter und dann oben in Oberwinter auf der Rheinhöhe. Und da war Wald. Und der zieht sich quasi entlang des Rheins auf der linken wie auf der rechten Seite. Und wir wohnten das vorletzte Haus vorm Wald.
Echt?
Und dann gab es so einen Kreisel. Und den fuhr man rum und dann fuhr man den Rheinhöhenweg wieder runter. Und wir waren tatsächlich das vorletzte Haus. Das heißt, man konnte jederzeit Tag und Nacht, nachts weniger, in den Wald gehen und alles Mögliche tun.
Und haben sich da Wolf und Hase gute Nacht gesagt?
Ja, genau. John Boy. Gute Nacht, John Boy.
Gute Nacht, ja, also Jakob. Bei uns hat es vor 2-3 Jahren mal einen Durchzügler gegeben, also einen Wolf, der hat bei einem Jäger, der seine Schafe nicht richtig eingezäunt hat, nur 60 cm hoch, empfohlen werden ja 1,20 und kein Strom auf den Zaun gemacht hat, hat er sich ein paar Schafe geschnappt und ist anschließend in Köln gesichtet worden.
Also, oh, ja gut.
Könnte auch
man
sein.
Man darf ihn auch nur mit dem Auto überfahren und nicht schießen.
Naja doch, in Deutschland darf man ihn mittlerweile schießen.
Riesenthema.
Naja. Aber es bringt nichts. Das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge mit einem Experten. Es bringt überhaupt nichts.
Ja doch, es bringt was gegen die AfD, um ja. ehrlich zu sein.
Ja, aber es ist interessant, ne, dass wenn es politisch wird, dann fällt in Diskussionen ganz häufig die Natur hinten runter, obwohl die mit dem Problem eigentlich gar nichts zu tun hat. Ne? Zumindest nicht mit diesen, die da diskutiert werden.
Ja, ich komme da drauf, weil es tatsächlich mal Karten gab, ein paar Jahre zurück, Verbreitung des Wolfes, damals noch natürlich ganz vorwiegend in Ostdeutschland und Wahlverhalten für AfD. Und das deckte sich ganz gut.
Mittlerweile.
Je mehr Wölfe,
aber nicht mehr.
Umso mehr AfD.
Ja, ja.
Je mehr Wölfe, desto mehr AfD. Das ja. ist so wie mit je mehr Störche, desto mehr Kinder. Man weiß ja auch, ja. dass die Störche die Kinder bringen.
Ja.
Und die AfD die Wölfe holt.
Nein, Sie meinen, je mehr Kühlschränke, desto was? Mehr.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht gerade. Ganz schön hoch, dieser Teufelsberg, oder?
Ja, also Wald mit Treppen haben wir auch selten bei uns.
Ja, das passiert, aber wenn man Kriege führt.
Ja.
Dann hat man nachher Berge mitten in der Stadt, weil das ist ja wie gesagt ein Schutt- und Trümmerberg, Reste des Zweiten Weltkriegs. Und wenn man noch mal wissen will, was das heißt, dann kann man ruhig hierher kommen und hier so raufsteigen.
Sie ja, werden so kurz
werden. Makaber, wenn man denkt, hier liegt die halbe Stadt drunter. Ne?
Ja, nach dem Dritten Weltkrieg wird es keine Berge mehr geben, weil da dann niemand ist, der die noch aufschüttet. Uff.
Aber solche Berge gibt es 1-2 mehr noch in Berlin.
Uff.
Ja. Oh, hier ist die Treppe zu Ende.
Ah, hier sind wir schon oben.
Weil jemand.
War dann doch nicht so schlimm.
Da alles mögliche Zeug dazwischen gelegt hat, und dann gehen wir halt hier frei durch. Auch gut.
Guck mal, da drüben ist dieses Abhörstation.
Ach, das ist der.
Dieser alte.
Drachenberg, oder?
Die sieht cool aus, oder?
Und da hinten fliegt ein Turmfalke.
Toll.
Ist das die alte Ami-Abhörstation?
Ja, logisch. Sieht doch stark aus.
So, wir sind schon im Thema. Wir haben es vorhin auf dem Parkplatz schon mal kurz angerissen.
Toll.
Über das Klima im letzten Jahr und wie wenig darüber bekannt ist, was der Wald für eine Rolle spielt. Guck, da fliegt der Falke.
Aua, holt er sich jetzt eine Maus?
Ne, ich glaube, der ist in Paarungsstimmung.
Woran sah man das?
Nö, das hört man von den Rufen her.
Ach so, okay.
Da ruft das Weibchen und das Männchen kommt dann sehr bereitwillig herbeigeflogen und das mehrfach am Tag. Ja, so viel zu diesem Detail. Aber das passt hier eigentlich ganz schön, weil wir sehen hier ein interessantes Phänomen, was mit Wald zu tun hat, nämlich tiefliegende Wolken.
Was?
Ja. Da, diese Wolken.
Ja.
Das sind Wolken, die viel mit Wald zu tun haben, weil die werden ganz überwiegend von Vegetation produziert. Wenn wir das Thema vorhin, wie gesagt, im Parkplatz mal kurz gehabt, dass es in den letzten 2 Jahren so wahnsinnig trocken war, denkt man nicht, Weil es ja doch ab und zu mal geschüttet hat, ne?
Ja, nicht nur. Also letztes Jahr dachte ich wirklich, wird es viel geregnet. Aber das ist ja nur random evidence.
Ja.
Aber tatsächlich hatte ich irgendwie mitgenommen, dass die Bodenfeuchte, also je nachdem, wie tief man das anfängt zu messen, sich doch verbessert hat. Selbst in Brandenburg, was nun die trockenste Ecke so ungefähr Deutschlands ist, ich weiß nicht genau, also in dieser Sandbüchse, sodass es sich so ein bisschen entspannt hätte.
Also wir haben jetzt schon die ersten Waldbrände in Brandenburg.
Ja gut, das geht, weil die Leute früher in den Wald gehen und ihn anzünden.
Ich dachte, das liegt an der
Art. Die meisten Waldbrände kommen ja, glaube ich, durch Brandstiftung zustande und nicht durch Erderwärmung.
Ja, es stimmt. Also Erderwärmung und Brandstiftung haben jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun.
Ja, aber sollte man deutlich auseinanderhalten, weil es, ich glaube immer, Fridays for Future sagten, seht mal, was die Erderwärmung mit den Wäldern macht, sie brennen schon.
Aber indirekt haben die Sachen tatsächlich was miteinander zu tun, aber eben nicht so. Und deswegen wundert mich das, dass das in den Medien nicht mehr aufgegriffen wird. Und dann sind wir ja bei einem deiner Kernthemen. Also ich finde das sehr schön, wie du in deinem Buch das mit dem Klimawandel differenzierst. Ich bin auch ein Typ, also du monierst ja letztendlich, dass wir viel zu wenig über Erfolge reden, beziehungsweise die Erfolge kaputt reden. Ne? Und das finde ich auch. Also wir könnten mehr tun, kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu. Aber mir fehlt das, diese Aufbruchsstimmung. Sagen, hey, da sind Chancen, ne? Das ist irre, was da gerade auf dem Energiemarkt passiert. Es wird billiger, der Strom. Was wollt ihr denn eigentlich? Also da tut sich ganz, ganz viel. Im Ausland wird Deutschland ja teilweise dafür gefeiert, was es tut. Vielleicht nicht von allen, in den USA aktuell eher nicht. Aber wir kommen mal auf die Klimarolle des Waldes. Wisst ihr, was das wichtigste Treibhausgas ist?
Methan.
So, jeder hat einen Schuss frei, Jakob.
Also das Gepupste von den Kühen, dachte ich
immer. Ja, zum Beispiel, ja, das ist schon übel.
Aber das meiste kommt, glaube ich, aus der Erde. Sie müssen auch was sagen,
das Konzept dieses Podcasts. Du musst dich jetzt outen, ne? Weil es ist ja klar, dass ihr das Falsche sagen werdet. Das ist ja der Grund, warum ich überhaupt frage.
Genau, darum sage ich ja auch schon was.
Aber ihr müsst das auch nicht wissen, das ist ja nicht euer Kernthema.
Okay, also CO2.
Ja, super, vielen Dank.
Das ist beides. Das wichtigste CO2-Produktion ist CO2.
Treibhausgas hat er gefragt.
Treibhausgas.
Achso, ja gut, dann sage ich auch CO2.
Übrigens, bei mir, ich komme ja häufig von...
Es ist beides falsch.
Es ist beides falsch. Wir gucken uns aber gerade mal ganz kurz die Nebelkrähen an hier. Die gibt es nur östlich der Elbe. Oder überwiegend. Also bei uns gibt es nicht.
Die gäbe es nur in meinem Garten.
Das sind Rabenkrähen. Und bei uns sind die alle schwarz. Und hier sind die so schwarz mit grau. Und da entwickelt sich wahrscheinlich gerade eine neue Art.
Echt?
Ja. Das sind eigentlich Rabenkrähen.
Wir haben nur diese Viecher.
Preußisches Feldgrau, die machen sich schon mal bereit.
Kriegssüchtig?
Ja.
Denkst du viel in Militär? Ich denke so in Harmonie, in Natur.
Ich mag diese Tiere nicht.
Ich das gesehen, ich
wir haben, wir haben bei uns mal Blässhühner gehabt und haben nicht aufgepasst. Dann konntest du zugucken, wie innerhalb von 10 Minuten 3 Blässhühner praktisch zack weg von diesen Tieren. Die sind wirklich echt brutal. Und die sind hyperintelligent. Die jagen so wie so Orcas praktisch so zusammen und nehmen anderen Vögeln in der Luft die Sachen weg und so. Die sind so krass, diese Vögel. Die sind ganz, ganz... Und sie vertreiben auch die Singvögel. Wenn du so eine Herde oder so einen Schwarm von diesen Vögeln hast, dann sind die Singvögel, werden alle an den Rand gedrängt. Ich mag die überhaupt nicht.
Aber ich sag mal, nur ein kleiner Hinweis. 700 Millionen Vögel werden in jedem Jahr von Deutschlands Menschen gegessen.
Vögel.
Also lass den Krähen doch auch mal so ein bisschen
snacken. Ja, aber die sind so, aber die haben so was Bullihaftes. Die sind so das ist jetzt mein Revier.
Aber wir sagen intelligent, du siehst es auch nicht total vom Fleisch gefallen aus. Also so rank und schlank, aber nicht mager.
Sie vermenschlichen
so, das heißt, intelligent.
Das war das Bodyshaming?
Ich weiß nicht, isst du, nee, also das war positiv, oder? Du isst du Vögel?
Welche Vögel isst man da?
Aber Hühner, ja, aber das sind doch Vögel.
Aber ich esse sonst keine Vögel.
Ja, aber das reicht doch.
Hühnervögel essen.
Ja. Okay. Ne, und die Krähen
aber
das
nur
machen.
Bio.
Nur und Krähen hassen wir dafür. Also ich nicht übrigens.
Ich hasse die auch gar nicht, aber ich finde, sie sind so dominant. Also weil sie.
Also sie sind einfach riesengroß.
Ja, weil sie schlau sind halt. Ne?
Und sind echt intelligent.
Das ist doch cool. Wir kommen aber nochmal auf das Treibhausgas zurück.
Also Treibhaus.
Haupttreiber des Klimawandels mit ungefähr 70% ist Wasserdampf. Da, guck mir nach oben. Das ist das Hauptklimagas. Hat man nicht auf dem Schirm. Ne?
Aber Klimagas
ja,
heißt
Wasserdampf
jetzt was?
Wasserdampf ist ein Gas.
Ja, schon klar. Aber das heißt, treibt den Klimawandel
mit
der Erderwärmung voran.
Verhindert übrigens, dass es hier nachts minus 50 oder 100 Grad wird. Also grundsätzlich ist Wasserdampf was Gutes für die Erde. In hohen Schichten blockt das die Wärmestrahlung.
Ach so, ja.
hält uns warm und diese mittleren Schichten, die reflektieren Sonnenlicht ins Weltall zurück. Und die gehen aktuell ganz stark zurück, diese mittleren Schichten, weil wir die Welt immer weiter entwalden. Also dieser Waldverlust ist einer der Haupttreiber im Klimawandel und man denkt so, Waldschutz ist nice to have. Und wir alle gucken, das nennt man Carbon Vision Tunnel, nur auf CO2-Ausstoß, was alles gut, alles wichtig, gar keine Frage, das trägt ja dazu bei. Aber Haupttreiber ist tatsächlich Wasserdampf. Und da wiederum spielt der Wald eine Riesenrolle, weil der genau diese mittelhohen Wolken erzeugt.
Die mittelhohen Wolken sind gut, heißt es.
Die sind gut. Die sind gut, die reflektieren das zurück ins Weltall. Und 2023, 2024, und das läuft ja noch, hast du in deinem Buch ja auch schön erwähnt, gibt es so Sprünge plötzlich im Klimawandel. Und die konnte man sich lange nicht erklären. Und jetzt ganz aktuell gibt es eine Erklärung. Es ist tatsächlich die Entwaldung, die Schwächung der Wälder in 2023, 2024 durch diese Riesenwaldbrände in Kanada, Amazonas-Rekorddürre. Und diese Wälder verdampfen dann eben kaum noch Wasser und bilden weniger Wolken. Und diese mittlere Wolkenbedeckung, die hat auch in Europa ganz stark abgenommen. Also das heißt nicht, dass im Sommer nicht, das ist ja der Eindruck, den man hatte, letztes Jahr war es total verregnet. Nee, es gab immer wieder Gewitter und danach hatten wir wieder klares Wetter und die Sonnenstrahlung geht eben durch bis auf den Boden.
Auch in Berlin?
Auch in Berlin.
Den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Subjektiv hatte ich das Gefühl, dass es regnet hier die ganze Zeit und es ist immer schlechtes Wetter. Vielleicht ist das eher ein psychologisches Problem bei mir und gar nicht.
Hier regnet es ja sowieso viel weniger als woanders. Hier ist es
hier ist sowieso schon trocken. Aber hier mal regnet, ich hätte auch gedacht, dass es in Berlin, also Berlin, Brandenburg und so weiter, Ostdeutschland, mehr geregnet hat als üblich. Und das ist aber vergleichsweise wenig sowieso.
Ja, eben.
Insofern.
So, und die Frage ist. Noch eine Lernfrage,
wenn wir schon den Fachmann hier haben. Ich dachte, der Wald ist wichtig, weil er halt aus CO2, irgendwie, weil er CO2 aufnimmt. So. Und damit zur Klimabilanz beiträgt. Also je mehr Wald, desto besser, wenn man so will. Und weil der Wald tatsächlich wahrscheinlich insgesamt, keine Ahnung, schrumpft oder zumindest sehr schwankt durch diese Brände, ist das etwas, was über den Wald dann die CO2-Bilanz kaputt macht?
Nee, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber viel, viel wichtiger sind die direkten Klimawirkungen. Und interessanterweise macht Wald Wetter aktiv. Also das machen Bäume aktiv, das machen Bakterien aktiv. Also in diesen Wolken sind auch ganz viele Waldbakterien mit drin, die als Kristallisationskeime dienen, die das über 100 Millionen Jahre gelernt haben, Eiskristalle zu bilden in den Wolken, dann wieder zurückfallen. Also es ist ein selbstregulierendes Ökosystem. Und wir schnipseln an dieser Pumpe rum. Und die Klimawirkung vom Wald ist eigentlich die Kühlung. Also die Erzeugung von Tiefdruckgebieten über Land, dann Tiefdruckgebiet saugt Luft an von den Ozeanen, feuchte Luft, die hier reinkommt, regnet sich dann über den Wald ab. Also die Wälder erzeugen aktiv Tiefdruckgebiete, indem sie halt Wolken bilden, ne? Dann sinkt der Luftdruck und zieht feuchte Meeresluft nach. Und wenn man Wälder abhackt, dann bilden sich Wüsten. Ganz typisch, Saudi-Arabien übrigens zur Pharaonenzeit, zumindest im Küstenbereich noch bewaldet, Pharaonen schön Holz geschlagen. Die alten Schlingel und
ihre ersten Pyramiden sollen aus Holz gebaut gewesen sein.
Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also hier gefährliches Halbwissen verbreitet. Aber nochmal, die Hauptklimawirkung ist genau das. Wasserdampf in den Höhen, in denen die Überhitzung verhindert wird und Wald kühlt. Also dieser Wald hier zum Beispiel, der kühlt im Vergleich zur Stadt Berlin so um 10, 15 Grad runter im Sommer. Und zwar auf der Oberfläche, nicht im Schatten. 10, 15 Grad gibt es Landsat, Berlin-Beobachtung, ja. Und wie machen
das
die das?
Das ist das, was Sie ja immer sagen. Auch schon.
Aber jetzt in mitten Stadt. In Berlin, Gendarmenmarkt, wurde neu angelegt, kein einziger Baum gepflanzt, sondern
habe ich auch kritisiert.
Steinplatten. Und, nein, das finde ich wirklich interessant, weil die Leute, auch die Grünen, die Regierungsparteien, alle sagen, die Städte werden immer heißer, wir müssen was dagegen tun und so. Und da haben sie mal die Gelegenheit, mitten in der Stadt was zu machen. Sie hätten ja auch den Boden öffnen können mit so einer wassergebundenen Wegedecke. Sie hätten Bäume pflanzen können, sie hätten da irgendein atmendes irgendwas hinmachen. Stattdessen Stein. Wenn es da irgendwie 35 Grad wird im Sommer, dann ist an der Stelle nicht 35, sondern 45. Und dann kann ich nur sagen, selber schuld. Also.
Ja, aber das sind so Dinge, die verstehe ich nicht, weil es sind viele große Städte weltweit, die genau das jetzt ganz stark in Angriff nehmen. Medellin in Kolumbien, die haben sogar einen Preis dafür gewonnen, dass sie die Stadttemperatur abgesenkt haben jetzt, aktiv durch das Pflanzen von Bäumen.
Aber vielleicht ist es in Berlin gar nicht so schlimm. Manchmal denke ich, es ist gar nicht so schlimm, weil sonst würden die Leute sich ja auch anders verhalten, denn die könnten ja anders machen. Da hatten sie ja wirklich die Möglichkeit, das anders zu machen.
Aber das war ja eine Abwägung zwischen, wollen wir den Platz da vor diesem Opernhaus, Konzerthaus, historisch, historisierend, mit dem Rastermuster im Boden wiederherstellen und dann war es eben voller Steine.
Aber lieber Kollege,
oder wollen wir die, was sind das? Keine Ahnung, 100 mal 100 Meter noch nicht mal.
Ja, 50 mal 100 Meter. Das ist schon eine Fläche.
Für ja, das ist schon eine Fläche. Aber wollen wir das mit Bäumen bestellen? Nebendran, übrigens links und rechts, sind ganz viele Bäume, ja, wie Sie wissen.
Aber ich sage doch nur, wenn das so ist, dann kann es so schlimm nicht sein. Weil dann, wenn noch solche Überlegungen dann noch zählen, dass man sagt, nein, das muss jetzt hier noch, diese kleine Steinplatte muss genauso sein wie 1875, denn da lag genau diese Steinplatte. Wenn das so noch ist, dann ist gut, dann ist das Problem offenbar nicht so drängend.
Also damals übrigens, also ich glaube, man hat sich da eher an der DDR-Architektur orientiert bei dem Platz, wie ich es richtig gelesen habe. Früher haben die Leute ein bisschen mehr mitgedacht. Napoleon hat ja zum Beispiel entlang der Aufmarschwege Bäume pflanzen lassen, damit die Soldaten im Schatten marschieren. Also der hat das auch schon mit berücksichtigt. Und das ist ja nun schon über 200 Jahre her. Das ist
vollkommener Quatsch.
Ne? Also ich glaube, man gewöhnt sich halt einfach dran an das sich erwärmende Klima. Und wir haben vorhin mal die Regenfälle diskutiert. In Deutschland sinkt der Grundwasserspiegel kontinuierlich ab. Also es erholt sich nicht, es sinkt ab. Wie misst man das? Per Satellit. Das kann man mittlerweile per Satellit messen über eine gesamte Landsenkung. Und die Erdachse eiert ein bisschen, weil die Landwirtschaft global anfängt, jetzt überall noch mehr Grundwasser rauszupumpen. Und das verändert tatsächlich die Rotation der Erde. Das kann man messen. Ich glaube, es ist nicht allzu viel, so 2 oder 4 Zentimeter pro Jahr, dass sich die Achse verschiebt, weil die Leute so viel Wasser abpumpen. Und das ist ja letztendlich ein Kreisel, wenn ich da Gewichtsverhältnisse ändere.
Naja, aber das Wasser wird ja nicht...
Wo geht das ganze Wasser
hin? Ja,
eben, es wird doch...
Wo bleibt das
Wasser? Also, sofort wieder in den Boden zurück?
Nee. Also ein ganzer Teil davon läuft ab oder verdunstet. Also das läuft eben nicht sofort in den Boden zurück. Also man pumpt das hoch und es soll ja oben bleiben. Das wird man ja nicht hochpumpen. Und ja,
es oben zu benutzen.
In entwässert, ja, aber das entwässert die Kontinente noch viel schneller. Und nach Aussage der Wissenschaft wird sich das auch nicht mehr auffüllen, so wie es momentan aussieht.
Aber das Wasser verlässt ja den Planeten nicht. Das heißt, es läuft ins Meer.
Richtig, und das steigt.
Und wenn es wärmer wird, dann verdunstet aber doch auch mehr und dann regnet es auch mehr.
Ja.
Das verstehe ich nicht.
Ja, also Tiefdruckgebiete entstehen nur dort, wo Wasser verdunstet. Ne? So, und durch den Verdunstungssog sinkt der Luftdruck und dahin strömt dann die andere Luft. Wenn ich, also über Meer gar keine Frage, wenn sich auch noch in 1 Milliarde Jahre Wolken bilden, aber über Land nur solange hier Wasser verdunstet wird. Und das ist genau das, was Bäume machen. Die verdunsten Wasser und ziehen damit feuchte Meeresluft in die Kontinente. So, und wenn ich diesen Sog abhacke, dann habe ich Sahara, dann habe ich die arabische Halbinsel und so weiter. Und das ist ein selbstverstärkender Effekt. Über solchen Wüstengebieten bilden sich Hochdruckgebiete. Das heißt, zum Hochdruckgebiet fließt ja niemals Luft. Also die können dann kein Wasser mehr nachziehen. Und 90% der Erdgeschichte war Land eben Wüste. Genau aus dem Grund. Bis Pflanzen-Wald auf die Idee gekommen ist, ich ziehe mir das Wasser mal vom Meer hier rein. Wir hacken den Wald jetzt ab und sagen, so ein paar Schutzgebiete, die sind ganz nett. Wir möchten ja auch so ein bisschen Artenschutz machen und so. Das klingt so ein bisschen wie etwas, was man sich leicht leisten möchte.
Ist die Waldfläche in Deutschland nicht sogar gestiegen?
Auf dem Papier ja, de facto sinkt sie.
Was heißt das?
Das heißt, Wald ist in Deutschland, wenn man alle Bäume abhackt und das Ding steht aber noch im Grundbuch, dann habe ich Wald. Wir würden sagen, also Kahlschlag ist Wald weg. Und durch diese Plantagenwirtschaft sind ja schon Tausende von Quadratkilometern weggefallen, indem man die vertrockneten Bäume auch noch abgeholzt hat. Das heißt also, die de facto Waldfläche schrumpft. Auf dem Papier bleibt sie gleich. Mag sein, dass sie hier und da noch ein bisschen wächst. Sodass, jetzt sind wir auch wieder bei einer Nachrichtenlage, sodass man offiziell sagt, ja, also Waldfläche in Deutschland, die nimmt ja sogar eher zu. Nur wenn da keine Bäume sind, nützt mir natürlich nichts.
Na, das stimmt. Also wenn es ein Etikettenschwindel ist, auch schon, Sie können ruhig gehen. Es ist nur Wald.
Ja, nur vorsichtig hier.
Das ist ein Drahtseil.
Hier, hier sind so Teile noch vom Krieg, wie gesagt. Gucken hier noch so aus.
Weiß ich nicht. Hier dieses Stahlseil, dieses gedrillte.
Ja.
Das sieht eher aus wie ein Zugseil von irgendeiner Maschine.
Hier diese ganzen. Hier. Da, das stand in Wilmersdorf. Das war so ein Haus.
Ja, aber die Frage ist, warum taucht Wald in der Nachrichtenlage nicht aber mit dem Gewicht aus, die er auf die er haben müsste? Weil die Wissenschaft selber hat diese Phänomene seit 1790 beschrieben. Also Alexander von Humboldt hat das schon sehr ausführlich beschrieben.
Vielleicht ist das der Grund.
Aber das ich habe das Gefühl, dass bestimmte Medien, die ich vor allen Dingen konsumiere, handeln von gar nichts anderem als davon irgendwie so, wie viel es regnet, ob es schon wieder zu heiß ist, was mit dem Wald ist, was mit der Feuchtigkeit ist. Manchmal habe ich das Gefühl, das Thema Klimawandel wird den Leuten auf eine Art und Weise beigebogen in den Medien, dass es einem schon wieder zum Hals raushängt. Das könnte auch sozusagen was Kontraproduktives haben.
Ich glaube, im Moment nimmt es massiv ab, weil der Fokus weggerückt ist.
Ja.
Aber zwei Jahre zurück oder ins Jahr, was war das Klima? Fridays for Future Jahr 2019, 2020
ja.
bis 2021 sogar, da wurde das Klimaschutzziel ja nochmal verschärft.
Warum? Weiß es jemand?
Weil 18 so heiß war.
18, 19, 20 waren drei Rekordjahre, ja. Dürrejahre in Folge.
Ja.
Und 22 war nochmal ein Rekorddürrejahr. Und immer wenn es so heiß wird, dass die Leute merken, ach verdammt, das ist echt unangenehm, dann wird es
ja, wobei 23 war heißer als 22 und 24 war heißer als 23. Insofern das...
Aber nicht
so also es muss noch was dazukommen, sagen wir mal so. Denn, also es wird de facto, ist jedes Jahr jetzt heißer als das davorliegende.
Ja.
Also man kann davon ausgehen, dass der Rekord ist ein Jahr, im nächsten Jahr schon gebrochen wird. Ob das jetzt für Regen gilt oder nicht, aber zumindest für Erderwärmung. Und trotzdem ist das Thema aus dem Fokus gerückt. Es wird also, wie soll man sagen, zunächst ja noch erstmal deutlich schlimmer, um dann vielleicht irgendwann die Kurve zu kriegen auf einem gewissen Niveau von Erderwärmung. Aber das erklärt, wie gesagt, dass es immer schlimmer wird und trotzdem die Aufmerksamkeit massiv zurückgegangen ist. Und das muss man ja jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen.
Ja.
Die jungen Leute mobilisieren nicht mehr so sehr. Das ist ja, ja nicht kein Vorwurf, aber es ist einfach so. Und suchen verzweifelt nach Wegen, das zurück in den Fokus zu bringen. Aber es gelingt nicht. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass anderes einfach es verdrängt hat. Die Leute können sich halt, wie nennt man das, Aufmerksamkeitsökonomie? Sie können sich einfach nur über eins oder zwei Sachen gleichzeitig aufregen.
Gut, dafür sorgt der aktuelle Trump zum Beispiel. Das verstehe ich auch. Ich gucke ja auch jeden Tag mehrfach rein, obwohl man sagt, das ist gar nicht so gut. Ich mache es aber trotzdem. Vielleicht bin ich auch so ein Handy-Junkie, so ein bisschen zumindest. Oder Nachrichten-Junkie, Handy-Junkie eigentlich weniger. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass allgemein noch nicht verstanden wurde, was hier gerade passiert. Und es gibt übrigens, ne, das nur nebenbei, es gibt sehr gute und sehr einfache Lösungsmöglichkeiten. Ich liebe ja sowas. Man sagt, Leute, kostet nicht viel Geld. Brauchen wir auch, also es muss schon ein bisschen was umorganisiert werden. Aber es gewinnen alle dabei. Also es geht nicht drum, wir laufen alle in Sack und Asche rum. Ich glaube, wir gehören ja auch zu der berühmten Babyboomer-Generation, die auch so ein bisschen in der Kritik steht.
Wie Frau Herrmann immer sagt,
ich bin nicht Boomer-Generation. Ich bin Generation X.
Generation X.
Doch, bin ich.
Darf ich nach deinem Jahrgang fragen? Oder ist
67.
Das? Ah ja, nee, da bist du schon raus, stimmt.
Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ein Problem mit diesen statistischen Werten. Eben hast du gesagt, 18 war heiß, 19 war heiß, 20 noch heißer, ja. 21 so. Und ich kann nur sagen, ich glaube, vielen Menschen geht es so wie mir, wenn du in so einer Stadt wohnst, du wohnst ja nur an einem ja. Ort, du wohnst ja nicht in irgendeinem statistischen Mittel, sondern ja. du wohnst ja da, wo du bist und kriegst das mit, was du mitkriegst. Das letzte wirklich heiße Jahr war 2018. Die Jahre danach waren hier in dieser Stadt nicht mehr so heiß. Heiß meine ich, dass man echt denkt, so wow, jetzt habe ich 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage hintereinander über 30 Grad.
Ja.
Das fühlt sich hier ganz anders an als vorher. Das Leben in der Stadt verändert sich durch die Temperatur. Das ist jetzt 7 Jahre her, dass das letzte Mal so war. Wenn trotzdem das Jahr 24 im statistischen Mittel das heißeste Jahr war, was es jemals gab.
Global.
Ja, oder global sogar noch. Dann nützt es den Menschen gar nichts, weil es sozusagen nicht ihrer Lebensrealität genau. entspricht. Und deshalb noch mal ganz kurz, ich glaube, dieses Beispiel vom Gendarmenmarkt ist auch deshalb so interessant. Wenn wirklich der Hitzedruck hier in dieser Stadt Berlin so stark wäre, dann wären die gar nicht auf die Idee gekommen, diesen Platz da mit Steinen zuzupflastern. Die Wahrheit ist, dass bei den Leuten im Alltag im Gefühl gar nicht der Eindruck entstanden ist bis jetzt, dass sich das Leben durch den Klimawandel von jedem Einzelnen wirklich so verändert hat. Und ehrlich gesagt ist das auch die Antwort darauf, warum das Thema mal Konjunktur hat und dann wieder nicht. Denn im Leben der meisten Menschen ist es ehrlich gesagt noch gar nicht so angekommen.
Ja, und ich glaube, das wiederum liegt daran, dass es schwer ist, das in einfachen Worten rüberzubringen. Aber ich sage mal ein Beispiel. Unser wichtigstes Lebensmittel ist Wasser. Ne? Da gibt es ja die schöne Regel, 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser, 30 Tage ohne Essen, führt alles zum Tod, ne? So plus minus, je nach Konstitution.
Drei Minuten ohne Luft, das schaffe ich nicht.
Naja, also bis dein Gehirn Schäden davonträgt, sind sogar 5 Minuten.
Gut, aber was mit den Gehirnschäden?
Kollegen geht das schneller.
Über den Gehirnschäden mit den Kollegen.
Wollen wir jetzt nicht drüber reden, nein.
Den Witz hatte ich früher, vorher.
Ja.
Okay. Erster Stecher.
Erster alles.
Der Punkt ist ja, wir sehen ja die Veränderung. Ne? Also das ist messbar. In Deutschland insgesamt, aber auch global, fallen die Grundwasserpegel. Wir sehen den Sprung im Klimawandel.
Ich versuche doch was anderes zu sagen. Wir alle haben doch kein Grundwassermessgerät immer dabei. Ich sage doch, man fragt sich doch manchmal, warum ändern die Leute ihr Verhalten nicht oder warum hat das Thema mal Konjunktur mal nicht. Und dann sage ich, ich glaube, so wie es in der Zeitung steht, erlebt der Einzelne es nicht in seinem Leben. Du merkst es einfach nicht. Du merkst den Klimawandel nicht so stark, wie er sozusagen dramatisch dargestellt wird.
Das Problem ist, wenn du es merkst, wenn du es so dramatisch merkst, ist der Rückweg deutlich härter. Sagen wir es mal so, ich bin ja ein Verfechter von, es ist nie zu spät, es wird halt nur schwieriger. Und,
ich glaube übrigens, dass die Leute es durchaus merken. Ja. Jetzt natürlich, sie drehen den Wasserhahn auf und das Wasser kommt immer noch. Und man kann es auch hier in Berlin zumindest sofort aus dem Hahn trinken. Also es ist auch noch in guter Qualität. Was die Leute aber sehr wohl sehen, ist, wie deutlich und nachhaltig teurer ihre Energie wird. Und das hängt ja mit CO2-Bepreisung, also mit Klimaschutz direkt zusammen. Da muss man gar nicht bis zum Heizungsgesetz gehen, dass das irgendwie zwischenzeitlich da an die Wand gesetzt hat. Aber Energie wird kontinuierlich teurer und damit übersetzt sich, wenn man es zumindest, kann man das überall so sehen und hören, auch jeder Konsument kann das sehen und hören, das wird jetzt teuer wegen des Klimawandels, wir müssen was machen, bla bla bla. Darum sind die Leute ja auch zum Teil so sauer. Also es ist durchaus angekommen und stößt dann auf Zustimmung oder Ablehnung.
Kann ich kurz mal einen Themenwechsel machen, ganz kurz, weil wir laufen jetzt hier gerade durch ein Feld voll Bärlauch und das finde ich so lustig. Ich habe gerade gesehen, es gibt nämlich so Menschen, die Bärlauch sammeln und dann in 40 Kilo Säcken sozusagen abschleppen und zwar interessanterweise nach Osteuropa, weil dort isst man die Wurzeln, weil sie aphrodisierende Wirkung haben soll, während man bei uns ja nur Salat draus macht.
Suppe.
Und es war mir gar nicht so klar, dass das so ein teures Zeug ist und Polizei geht dann auf Streife, um Bärlauchsammler einzusammeln. Habt ihr das schon mitbekommen?
Also das gibt es bei Pilzen übrigens genauso. Also wenn du irgendwo im Restaurant heimische Steinpilze isst, dann weißt du, dass es in vielen Fällen illegal ist, was da auf dem Teller landet. Weil du darfst ja immer nur für eine Mahlzeit selber sammeln.
Ja,
dafür gilt auch das freie Betretungsrecht. Aber wenn du das kommerziell machst, ist das nicht erlaubt. Ne? Und wenn man das Restaurant, würde ich mal sagen, ist kommerziell, außer man kriegt es geschenkt. Und wenn das heimische Steinpilze sind, ist das gar nicht zulässig. Hier mit dem Bärlauch übrigens dasselbe, gilt so eine Handstraußregel. Also was du für eine Mahlzeit verbrauchen kannst, alles gut. So ganz genau guckt da auch keiner hin. Aber hier, wenn du sagst 40 Kilo Säcke, das ist natürlich ein bisschen drüber. Ne?
Aber das riecht doch wie Knoblauch, oder? Das ist doch Bärlauch.
Das riecht wie Knoblauch,
ja. Verwechselt übrigens jedes Jahr eine Reihe von Leuten mit Maiglöckchenblättern, die ja ziemlich bitter sind.
Das hätte ich nämlich jetzt gedacht. Ja. Okay. Ich bin Hobbybotaniker.
Ich würde auch sagen, das schmeckt man raus, aber manche Leute
Maiglöckchen haben wir lange nicht mehr gegessen, gebe ich zu. Aber
das war manche dann das Letzte, was sie geschmeckt haben.
Ja, das
schmeckte komisch.
Sehr gefährlich. So, hier waren auch anscheinend ein paar Wildschweine unterwegs. War das hier mit dem Löwen, der dann ein Wildschwein war?
Nein, der war in Kleinmachnow.
Ja, aber in Berlin. Also in Berlin.
Stopp. Ne? Kleinmachnow ist erstens nicht Berlin und zweitens, es war ein Löwe, eine Löwin.
Wirklich?
Viele Menschen haben gesagt, es sei ein Wildschwein gewesen, aber nein, es war ein Löwe.
Also es war umgekehrt, es war ein Wildschwein,
glaube,
was tatsächlich
ein Wildschwein,
Löwe war.
Was sich als Löwe verkleidet hat, weil es die Zeitung wollte.
Kleinmachnow war in der New York Times.
Ah ja?
Put Kleinmachnow on the global map.
Toll, 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 toll. Kennen Sie jemanden, der in Kleinmachnow wohnt?
Ja.
Ah ja.
Meine Nachbarn.
Interessant, interessant.
So. Ja, nochmal zurück zum Wald. Es ist wirklich unfassbar, wie wichtig der für unser aller Leben ist. Übrigens, Berlin existiert nur wegen Wald, logischerweise. Sonst würde Berlin in der Wüste sitzen. Und das ist das vielleicht auch mit den Stadtmenschen. Für viele ist Natur ein Erholungsort. Aber alles, was in Berlin auf den Tisch kommt, was in der Wohnung ist, übrigens bei uns zu Hause genauso, in Hümmel und Wehrshofen, stammt ja aus der Natur. Ne? So oder so. Und Städte sind ja nur in Anführungszeichen Umschlagplätze. für das, was aus der Natur gezogen wird. Und dazu würde ich jetzt Landwirtschaft übrigens nicht mehr zählen zur Natur. Aber wenn es um Thema Trinkwasser und solche Sachen geht, das produziert ja keiner aktiv. Ne?
Ach so, ja.
Ja, ja, ne, solche Dinge. Also Grundversorgungsgüter stammen eben häufig immer noch aus der Natur. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, dass es immer noch so kommuniziert wird, wenn man zum Beispiel Schutzgebiete einrichtet, dass das so aussieht, als ginge es da um ja, so eine Art Gnadengeschenk für den Rest da draußen. Letztendlich ist das unsere Basis und das haben die meisten halt nicht mehr auf dem Schirm. Sie denken, also Jakob, du hast es schon, vorhin schon gesagt, die Lebenswelt in der Stadt ist, naja, ob das jetzt 2-3 Grad wärmer ist oder nicht, das merkt man ehrlich gesagt nicht. Ne? Und selbst wenn da mal ein paar heiße Sommertage kommen, okay, dann kommt das Thema Klima vielleicht mal ein bisschen stärker zu Bewusstsein. Aber das ist ja gar nicht, es geht ja gar nicht so sehr ums Klima, es geht ja um Ökosysteme. Also Klimawandel ist ja nur ein winziger Ausschnitt von dem, was da draußen passiert. Achso, ich wollte ja noch eine Lösung anbieten. In Deutschland auch äußerst ungern diskutiert, das ist das Thema Fleisch. Wir haben in Deutschland 100, also Angabe des Bundeslandschaftsministeriums, 100.000 Quadratkilometer Tierfutterfläche, auf der nur ein ganz geringer Anteil der Kalorien erzeugt wird. Und wenn man sagen würde, man reduziert mal oder schafft die Subventionen dafür ab und zahlt stattdessen so eine Art Biodiversitätsprämie, Klimaprämie, das ist ein System, was fertig ausgearbeitet ist, was unterm Strich in Summe nichts kostet. Und die Entscheidung blieb ja dann bei den Landwirtinnen und Landwirten zu sagen, was sie produzieren wollen. Könnte man in Deutschland riesige Wildnisflächen zurückbekommen, die zur Erholung dienen und gleichzeitig halt auch diese ganzen Ökosystemleistungen produzieren. Also Kühlung, diese mittelhohen Wolken und gleichzeitig auch zur Erholung halt ganz toll sind. Aber das ist wie Waffendiskussionen in den USA, oder? Also Thema Fleisch killt Wahlen, wenn man es auf den Tisch bringen
ja,
würde.
Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also tatsächlich, die Grünen haben sich 2013 mit dem Veggie Day,
ja, genau,
den sie auf den letzten Metern dank der Hilfe der Zeitung, für die ich damals gearbeitet habe, ich erinnere mich noch dunkel, sich ihr Wahlergebnis zerschossen.
Ja.
Also deutlich schlechter abgeschnitten als gedacht. Ich glaube, es ist nicht mehr so umstritten und der Fleischkonsum der Deutschen geht zurück.
Ist gerade letztes Jahr doch wieder ein bisschen gestiegen. Ne? War ich ganz überrascht, weil an sich war das ja so eine kontinuierliche Rückwärtsbewegung. Was gibt es hier zu schnüffeln?
Das ist tatsächlich Bärlauch und das riecht eben nach Knoblauch.
Hat hier aber sehr schmale Blätter, also bei uns hat der viel breitere.
Ist es gar nicht Bärlauch, der tarnt sich nur als Bärlauch.
Doch, aber es ist, hat sehr schmale Blätter. Ja. Vielleicht ist das so eine Zuchtform, so eine Berliner.
Also insofern würdest du denn sagen, das ist alles auf dem falschen Weg? Oder ist zumindest mal, jetzt überschauen wir mal den Bereich, den man überschauen kann, ja, also Deutschland, vielleicht meinetwegen noch die Europäische Union, aber schauen wir nur mal auf Deutschland. Oder ist Trendumkehr erreicht in einem Maße und über ausreichend von den, wie soll man sagen, Kennziffern und großen Aggregaten, dass man sagen kann, nee, also mindestens mal die Deutschen sind da auf dem richtigen Weg und on track.
Also ich würde sagen, grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg. Klar, ich würde mir schon noch ein bisschen mehr Differenziertheit und in verschiedenen Bereichen ein etwas besseres, höheres Tempo wünschen. Aber grundsätzlich, also mir geht es ja eher um Schutzgebiete, diese ganzen anderen Sachen, worüber wir reden, Flug, Kerosinbesteuerung und so weiter, das spielt alles eine Rolle, aber noch entscheidender sind wirklich große, ungestörte Ökosysteme. Das weiß man halt so detailliert jetzt erst seit ein paar Jahren. Es ist eben noch nicht in der Wissenschaftskommunikation richtig angekommen. Da könnte es noch ein bisschen mehr geben, wobei es ja schöne Vereinbarungen gibt. Ne? Verordnung zur Wiederherstellung der Natur auf EU-Ebene, das Montreal-Abkommen von 2022. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind gut unterwegs in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Ne? Es sind viele Länder, die da richtig Tempo zulegen.
Aber da würde ja jetzt der gute Fridays for Future-Aktivist, Aktivistin sagen, das darf man nicht laut sagen, weil das nimmt den Druck raus. Und erstens Stimme ist nicht, aber nehmen wir mal an, selbst der würde noch akzeptieren, dass es halbwegs stimmt, faktisch, würde er trotzdem sagen, das darf man nicht sagen, weil dann geht der Druck raus und dann erlahmt das. Man sieht ja, wie das Thema letztlich aus dem Fokus gerückt ist.
Ja, sagen wir mal so, also gucken wir uns mal Fridays for Future an. Die haben schon einen Anteil am Kohleausstieg gehabt und Ich persönlich bin jemand, der gerne positiv kommuniziert, der sagt, Leute, wir kriegen die Kurve. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben die Technologien, wir haben in Deutschland eine Rahmengesetzgebung, die in die richtige Richtung zielt, aber halt auch noch nicht so lange. Das muss man schon sagen, die vergangene Ampelkoalition, die hat auch schon ein paar Sachen richtig gemacht.
Oh, absolut, ja.
Wir schauen mal zum Beispiel nach Bayern, die mit ihrer Abstandsregelung für Windkraftanlagen dafür gesorgt hat, dass das total eingebrochen ist. Und das zieht jetzt eben erst wieder durch die Gesetzgebung der letzten Regierung wieder an. Also da hat Bayern halt auch echt geschlafen, weil das echt ein Standortnachteil ist, auch für die Wirtschaft, die sich ja zunehmend in der Nähe von solchen Anlagen ansiedelt, weil der Strom da einfach viel billiger ist. Ne?
Aber meine, wenn wir jetzt schon bei solchen ganz grundsätzlichen Fragen sind, ich habe mit der Klimadebatte das grundsätzliche Problem, dass ich immer frage, auf welchem Status soll denn das Klima erhalten werden? Wer sagt denn, dass so wie es jetzt ist, muss es bleiben? Warum nicht so, wie es vor 500 Jahren war oder so, wie es vielleicht in 500 Jahren ist? Ja. Es ist so ein bisschen willkürlich. Ich meine, natürlich bringt Klimaveränderung dann soziale Folgen mit sich, weil Leute irgendwo nicht mehr leben können. Es gibt Fluchtbewegungen, Migration und so. Aber wenn man das sozusagen mal in großen historischen Bahnen sieht, würde man sagen, ja, aber Veränderung war immer und gehört immer dazu, in der Natur sowieso. Die letzte kleine Eiszeit ist noch gar nicht so lange her. Warum haben wir dann jetzt nicht eine Wärmezeit? Und dann ist es eben so. Und ich finde auch richtig, dass wir uns versuchen anzupassen und einzuschränken. Aber die Panik sozusagen, die Endzeitstimmung, so wenn wir das 1,5-Grad-Ziel reißen, dann geht praktisch morgen sofort die Welt unter. Ich glaube, dass die Klimabewegung mit diesem Katastrophismus ihrem Thema einfach keinen Gefallen getan hat. Ich glaube, es wäre besser gewesen zu sagen, okay, wir müssen hier ein bisschen strukturell was ändern, Leute. Das kriegen wir auch hin. Also im Grunde so, wie du sagst. So. Wir kriegen das hin, wir haben die Möglichkeiten, wir müssen es jetzt anpacken. Und dann mit den Veränderungen, die kommen, müssen wir halt irgendwie leben lernen. Das halte ich für klüger und zielführender, als immer zu sagen, morgen werden wir alle tot sein.
Ja, also das übrigens sind wir ja, also zumindest Nikolaus und ich, du bist ja ein Jungspund, Jakob. Das sind ja so aufgewachsen mit, also ich habe wirklich gedacht, ich erlebe das Jahr 2000 nicht. Ne? Mit wegen Atomkrieg, natürlich, das waren eher solche Sachen.
Ja, eher solche
ganz,
Sachen,
ganz unberechtigt. Ja, aber das ist ja letztendlich, woran man dann stirbt, ist ja fast egal. Ne? Auf jeden Fall alles hässliche Dinge. Und man hat damals schon gesagt, wenn die Menschheit so weitermacht, wird es im Jahr 2000 sehr düster aussehen. Und das nimmt Jugend die Hoffnung. Und das finde ich übergriffig. Das geht überhaupt nicht. Das sehe ich schon so, ja. Also es wird halt ungünstiger. Mit dem, also deswegen, ich bin auch jemand, der gerne positiv kommuniziert. Wobei es braucht schon auch die Mana. Es muss halt ausgewogen sein. Ne? Und das Zweite oder das Erste, was du gesagt hast, Klima hat immer geschwankt, aber nicht so. Also die menschliche Zivilisation, überhaupt die Entwicklung der Menschheit, die ist durch eine überraschend stabile Klimaphase der letzten Jahrzehntausende zustande gekommen. Und diese Schwankungen, die wir jetzt haben nach oben, die hat das eben, wenn ich das richtig erinnere, seit über 120.000 Jahren nicht gegeben. Und wenn wir mal schauen, wie viele Menschen gehen nun in die Steinzeit zurück, haben dann in Europa gelebt. Auch bei leichteren Schwankungen Richtung Kühl zum Beispiel, ne? Eiszeit war ja das Thema. Das waren in ganz Europa so ungefähr 3000 Menschen. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und wir müssen jetzt allein in der EU mit, wie viel sind es, 450 Millionen oder so, hier parat kommen. Das heißt, wir können ja jetzt nicht alle ausweichen, wenn es lokal nicht mehr richtig funktioniert. Ne? Also das ist für mich schon ein Unterschied. Also wir sind in der heutigen Zivilisation sehr starr.
Ja, aber wenn das so ist, ist da nicht diese Idee mit den Ökosystemen und der Natur und so, ist das nicht vielleicht eine Idee von gestern? Muss man da nicht sagen, gerade weil wir so viele Leute sind und irgendwie gucken müssen, dass die alle klarkommen, müssen wir noch viel mehr Kontrolle übernehmen über den Planeten und viel mehr Steuerung machen als Rückkehr zu irgendeiner Natur, die zum Beispiel in einem Land wie Deutschland doch eine totale Illusion ist. Wenn du mit dem Flugzeug über Deutschland fliegst, dann siehst du doch fast keine Natur. Ja. Du siehst eigentlich ein im Grunde durchgeplantes Land, wo überall Äcker sind und Straßen und Wege.
Ein Drittel der Fläche ist mit Wald bedeckt.
Aber das ist doch keine Natur. Der Wald, den wir haben, ist doch keine Natur.
Das sind Plantagen. Ne?
Das ist aber jetzt eine Definition.
Nein.
Ja, aber dass, dass es hier noch genug regnet, hängt zum Beispiel auch mit den russischen Wäldern zusammen. Die ziehen ordentlich Wasserdampf in die Kontinente. Egal,
meine Frage, meine Frage ist, brauchen wir nicht mehr Kontrolle anstatt mehr Rückkehr zur Natur?
Nee, ganz einfach. Wenn du was kontrollieren möchtest, musst du es verstehen. Ne? Also du müsstest es ja kennen. Sagen wir mal, wenn du sagst, willst am Computer irgendwas machen, musst du das Programm bedienen können. Nur als einfaches Ding. Du hast hier, wenn du hier einen Esslöffel Boden hochnimmst, hast du da ungefähr wie viele Arten drin? Grobe Schätzung? Gibt es ja Untersuchungen dazu?
Das weiß ich. 1000.
Also Arten.
Ein Esslöffel für Arten. Nee.
1000.
Mann, das sind eine Million. Arten. Also okay. Arten. Das heißt, also in dem Esslöffelchen, Individuen, so ungefähr 50 Milliarden. Die kennen
wir
nicht.
Die sind aber echt klein.
Ja, das sind zum Beispiel Bakterien,
die
Pilze.
Echt sowas, ne? Winzig.
Aber die machen irre was. Die machen Regenwolken. Ja, ja. Also übrigens auch in unserem Körper. Wenn Bakterien aufhören zu arbeiten, fallen wir zwei oder wir drei hier in 5 Minuten tot um. Also ohne Bakterien läuft hier auf diesem Planeten gar nichts.
Hm. Ja, das aber ist, seine Frage war ja, ne? Tatsächlich mal managen. Überraschend interessant, möchte ich sagen.
Ja, aber wie kannst du etwas managen, was du nicht kennst?
Das war seine Antwort, ist, wir können sie kontrollieren, weil wir es nicht verstehen.
Naja, sie müssen ja durch den, also das ist ja jetzt denklogisch, würde ich sagen, den Löffel Erde mit den Phantastilliarden von Organismen etc., den muss ich nicht so genau kennen, um ja aber immerhin zu wissen, wäre schon ganz gut, wenn wir viel davon hätten. Und wäre schon ganz gut, dass wir es nicht bis zur Bewusstlosigkeit mit Pestiziden bestreuen oder ich weiß nicht was.
Das ist ja
die Kontrolle. Ich glaube nur, also weil es hieß, das seien alles nur Plantagen der Wald. Also das sieht jetzt hier nicht aus wie eine Plantage, sieht halt aus wie ein Berliner Wirtschaftsbetrieb. Alles durcheinander und viel auch umgekippt und quasi im Übergang, möchte ich sagen, zur Verwesung.
Wie die BVG?
Aber das, ich glaube nicht, dass der Wald so aussehen muss, damit es ein guter Wald ist.
Ja, also das ist...
Also ein guter Wald im Sinne von gut für uns alle.
Aber es ist, der Ansatz ist schon richtig, das ist genau meiner auch, dass wir sagen, also wir müssen das nicht im Detail verstehen, wir müssen nur diesen ganzen Wesen genug Luft lassen, damit sie arbeiten können. Ne? Und wir müssen halt schauen, wie viele Bedürfnisse haben wir tatsächlich und das ein bisschen besser abwägen. Also nur ein Beispiel, in Deutschland wird weit über die Hälfte des Holzbedarfs verbrannt. Ne? Und das ist wirklich eine dreckige Heizquelle. Das muss heutzutage nicht sein, da gibt es andere Möglichkeiten. Ne? Wärmepumpe lässt grüßen, auch wenn das Gerät durch das Heizungsgesetz, was ja übrigens noch von der CDU stammt, oder von der großen Koalition, die Dinger sind ja nicht schlecht. Ne? Und wir könnten dadurch viel, viel größere Waldflächen sich selber überlassen, die ja etwas tun für uns. Wasserdampf, Trinkwasser und so weiter lässt grüßen. Also das ist eigentlich der Ansatz. Wir haben das alles nicht verstanden und wir werden das auch im Detail nicht verstehen. Aber die Dinger sind extrem wichtig für unser Überleben. Das wissen wir mittlerweile. Und die allermeisten Landflächen der Erde sind ja auch noch nicht gemanagt. Und wir denken ja, wir haben alles umgekrempelt. Das ist aber die Denke hier, in Deutschland stimmt das ja auch. Aber das stimmt ja zum Beispiel in Kanada, Sibirien und auch in den Regenwäldern zum großen Teil noch nicht, zum Glück. Deswegen arbeiten diese Systeme auch noch. Also wir brauchen Luft für diese Systeme, die wir nicht verstehen, die uns aber am Leben halten. Und das ist genau, wenn das mit Management gemeint war, dann bin ich sofort dafür. Und das Ganze wird jetzt doch langsam so politisch, dass wir, glaube ich, mal in euer Format wechseln, Augstein und Blome. Also wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, wir gehen wirklich nahtlos jetzt da rein, dann schaltet doch einfach um, beziehungsweise klickt den zweiten Podcast an, in dem wir das hier diskutieren, Augstein und Blome. Wir hören uns gleich. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Vielen Dank, Peter. Ciao.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.